ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die deutsch-polnischen Beziehungen gelten als schwierig und sind zuletzt auf eine harte Probe gestellt worden. 8 Jahre Regierung in Warschau unter der nationalkonservativen und auch deutschlandkritischen Peace-Partei haben Spuren hinterlassen. In dieser Zeit sind zum Beispiel die regelmäßigen Konsultationen zwischen beiden Ländern eingestellt worden. Inzwischen gibt es sowohl in Warschau als auch in Berlin eine neue Regierung und die deutsch-polnischen Konsultationen leben wieder auf. Bei dem Treffen am morgigen 1. Dezember in Berlin dürfte es vor allem um den Ukraine-Krieg und um Sicherheitsfragen gehen. Und darüber reden wir mit dem Osteuropa-Kenner und Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Professor Peter Oliver Löw. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag aus Darmstadt.
Wie stark hängt denn Deutschlands Sicherheit vom Nachbarn Polen und guten Beziehungen zu Warschau ab?
Gute Beziehungen sind für die Sicherheit von ganz Europa wichtig. Wir müssen uns mit allen Partnern gut verständigen können. Und da Polen nun einmal an die Ukraine und an die NATO-Ostflanke grenzt, ist es von elementarer Bedeutung, sich mit Polen gut zu verständigen, genauso wie es für Polen von elementarer Bedeutung ist und sein sollte, sich mit Deutschland gut zu verständigen.
Das ist die Theorie. Wie erleben Sie das in der Praxis?
In der Praxis muss man unterschiedliche Ebenen betrachten. Auf der Arbeitsebene, auf der Ebene auch der militärischen Zusammenarbeit. Gerade in den letzten 2 Jahren hat sich sehr viel ins Positive entwickelt. Es gibt intensive Kontakte auf Arbeitsebenen zwischen Ministerien und zwischen verschiedenen Einrichtungen. Auf der hochpolitischen Ebene ist es immer so ein bisschen schwieriger, weil gerade in Polen Deutschland und die deutsch-polnischen Beziehungen ein Thema sind, mit dem man innenpolitisch punkten kann, Meinungen machen kann und das dazu dient, auch immer wieder dem politischen Gegner gegens Schienbein zu treten. Das macht es nicht einfacher, das sorgt für Verstimmungen, aber darüber müssen beide Regierungen immer wieder auch mal hinwegkommen.
Was ist denn in diesen 8 Jahren Peace-Partei in Warschau tatsächlich zu Bruch gegangen?
Aus deutscher Sicht ist viel Vertrauen zu Bruch gegangen, Vertrauen in die polnische Rechtsstaatlichkeit, darin, dass Polen sich als liberale Demokratie konstruktiv einbringt in die Entwicklung der Europäischen Union und in die Entwicklung einer reibungslosen und gut funktionierenden Partnerschaft in der Mitte Europas. Aus polnischer Sicht hätte man das im Laufe dieser 8 Jahre natürlich ganz anders gesehen. Man hätte gesagt, wir sind es, die das Vertrauen in Deutschland verloren haben, weil ihr die Flüchtlingskrise ausgelöst habt. Ich schildere das mal so ein bisschen plakativ, aber das wäre so die Denke. Ihr habt die Wehrpflicht abgeschafft, ihr habt die Atomkraftwerke abgeschaltet, ihr sorgt für sehr viel Instabilität und dazu kommen eure Sonderkontakte mit Putins Russland. Das wäre jetzt die Peace-Perspektive und auf beiden Seiten ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen.
Nun gibt es aber diese Konsultationen wieder seit dem vergangenen Jahr. Was hat sich seitdem getan? Kann man wirklich von einer Besserung der Beziehungen reden?
Auf der kommunikativen Ebene sind die Beziehungen sicherlich sehr viel besser geworden. Die Regierungen reden miteinander. Es hat im Sommer letzten Jahres bereits Regierungskonsultationen gegeben, damals noch mit der Regierung Scholz. Scholz fuhr nach Warschau und versuchte mit der Regierung Tusk etwas auszuhandeln. Das ging nicht so richtig gut, weil auch beide Politiker nicht gut zusammenpassten von ihren parteipolitischen Hintergründen und von ihren Erwartungen. Jetzt gibt es die neuen Regierungskonsultationen und eigentlich sollte man davon ausgehen, dass Friedrich Merz und Donald Tusk, die derselben europäischen Parteienfamilie angehören, viel besser miteinander reden können. Wie das am Ende ausgehen wird morgen, das wird sich zeigen und da bin ich selbst sehr gespannt. Da kommt es ja oft auch auf die Zwischentöne an, darauf, wie sich die Protagonisten bei den Pressekonferenzen verhalten, welche Informationen im Vorfeld schon in die Öffentlichkeit gespielt werden oder worüber man dann tatsächlich während der Begegnungen spricht. Aber ich bin positiv gestimmt.
Ich hätte eher gedacht, Sie sind skeptisch, das meine ich herausgehört zu haben, unter Friedrich Merz und diesen Konsultationen.
Ja, Eigentlich müsste man auch skeptisch sein, aber gleichzeitig auch ein bisschen verhalten positiv, denn letztlich steht sehr viel auf dem Spiel. Es steht Europas Sicherheit im Osten des Kontinents auf dem Spiel und hier müssen beide Regierungen zeigen, dass sie miteinander zusammenarbeiten können. Und vielleicht gibt es dort morgen auch konkrete Aussagen, konkrete Programme. Man kann natürlich auch verhalten skeptisch sein, weil die holländische Regierung Tusk sich in den letzten anderthalb Jahren sehr vorsichtig auf Deutschland zubewegt hat, immer wieder Angst hatte, dass sie von der rechten Seite in Polen angegriffen wird, wegen angeblicher Deutschlandhörigkeit, wegen Deutschlandliebe, Germanophilie, weil man untertänig sei gegenüber Brüssel und Berlin. Und das hat Tusk sich zu Herzen genommen, ist sehr vorsichtig, was alle Avancen gegenüber Deutschland angeht.
An seinem ersten Tag im Amt des Bundeskanzlers hat ja Friedrich Merz erst Paris besucht und anschließend am selben Tag noch dann Warschau. Wie viel ist von dieser Geste übrig geblieben in diesem Verhältnis?
Eigentlich hatte man sich auf deutscher Seite sehr viel mehr erwartet. Friedrich Merz hatte ja schon vor den Bundestagswahlen angekündigt, er wolle ganz neu auf Polen zugehen und auf Augenhöhe mit Polen als Partner in Europa zusammenarbeiten. Und dieser Doppelbesuch Paris-Warschau hat eigentlich auch Hoffnung darauf gemacht, dass es jetzt wirklich mit großen Schritten weitergeht. Aber danach ist nicht sehr viel gekommen, weil sich beide Regierungen nicht wirklich weitergetraut haben, weil man in Berlin gewartet hat, wie reagiert jetzt eigentlich die Regierung Tusk und gibt es von dort möglicherweise neue Vorschläge und Angebote einer engeren Zusammenarbeit. Und wie gesagt, in Polen ist das alles ein innenpolitisch ganz heikles Thema, mit Deutschland zusammenzuarbeiten und die Regierung hat sich bisher nicht getraut.
Muss Deutschland anerkennen, dass Polen mit Blick auf Russland vorausschauender war und das Aggressionspotenzial von Präsident Wladimir Putin sehr viel besser eingeschätzt hat?
Absolut. Einem großen Teil der politischen Öffentlichkeit in Deutschland, in Berlin, herrschte bis Anfang 2022 die Überzeugung vor, man müsse mit Russland gut reden, man müsse gut zusammenarbeiten, um Gefahren zu reduzieren und Russland hereinzuholen in den Orbit einer europäischen Normalität, einer europäischen demokratischen Verfasstheit. Das war natürlich letztlich schon viele Jahre vorher klar, dass das nicht funktioniert. Putin hat die Krim überfallen und den Donbass überfallen, Kriege begonnen. Es war klar zu sehen, dass mit Putins Russland nicht wie mit Gleichen unter Gleichen zu reden ist. Polen hatte das erkannt. Polen und auch die anderen Staaten Ostmitteleuropas, die Erfahrung kommunistischer Diktatur hatten und sowjetischer Hegemonialmacht, sowjetischer Dominanz. Polen, das seit Ende des 18. Jahrhunderts lange, lange Zeit unter russischer und später sowjetischer Herrschaft stand, hatte ein besonderes Sensorium entwickelt, hat besondere Traumata und Verletzungen aus der Vergangenheit mit sich getragen, ist dann auch sehr viel vorsichtiger und sehr viel aufmerksamer, als das die deutsche politische Öffentlichkeit gewesen ist. Also letztlich muss man Polen auch dankbar sein, dass das Thema von Polen immer wieder aufgegriffen wurde, und zwar von allen politischen Strömungen, von den Rechten wie von den Liberalen, wie auch von einem großen Teil der Linken in Polen, die gesagt haben, Vorsicht mit Russland. Russland hat Arges vor.
War es unter diesem Gesichtspunkt dann auch ein Fehler, dass Deutschland die vergangenen Jahre zu skeptisch auf den Nachbarn Polen geschaut hat, weil eben dort die PiS-Regierung an der Macht war?
Naja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Was in Polen geschehen ist unter der PiS-Regierung, entsprach ja nicht unbedingt den Regeln der Rechtsstaatlichkeit und der liberalen Demokratie. Die PiS-Regierung hat zentrale Einrichtungen, Institutionen des Rechtsstaats beschädigt oder quasi de facto aufgehoben. Das Verfassungsgericht wurde politisiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde zu einem Propagandaspielfeld der Regierung und der regierungstreuen Journalisten. Viele andere Einrichtungen, Institutionen verloren ihre Unabhängigkeit, die Richterernennung und so weiter und so fort. Letztlich ist es schon sehr wichtig gewesen, skeptisch darauf zu schauen und auch zu kritisieren, was in Polen geschieht, die Unterminierung des Rechtsstaats.
Aber hat das dann letztlich auch ein bisschen den Blick verstellt und man hat den Erfahrungsschatz der Polen gerade im Verhältnis zu Russland dann nicht nutzen können?
Ein wenig ist da etwas dran. Polen hat sich in diesen 8 Jahren Peace-Zeit aus dem Geschäft genommen und hat sich die Möglichkeit genommen, in Europa Dinge zu bewirken, weil man sich an den Rand Europas gestellt hat. Man war ähnlich wie Orbáns Ungarn, ein Land, auf das man nicht wirklich mehr gehört hat, und man hat immer nur den Atem angehalten und gehofft, dass es nicht noch schlimmer kommt in diesen Ländern. Aber Sie haben völlig recht. Hätte Polen sich besser vernetzt in Brüssel und bessere Beziehungen zu Berlin gehabt, hätte man die Chance gehabt, diese Warnungen sehr viel besser platzieren zu können.
Polen hat gleichwohl sehr schnell sehr viele Waffen und andere Unterstützung in die Ukraine geschickt. Jedenfalls zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland noch Diskussionen geführt worden sind und die Bundesregierung zögerte. Wie wird das heute in Polen gesehen?
Also das war damals tatsächlich so eine spontane Reaktion, die auch ein bisschen überraschend kam für die Beobachter aus dem Westen, weil die PiS-Regierung ja gar nicht so ukrainefreundlich war, eher skeptisch gegenüber der Ukraine war. Aber gleichzeitig wurden in der polnischen Gesellschaft und in der Politik auch so Traumareflexe aktiviert. Der 24. Februar 2022 ist für Polen etwas Ähnliches gewesen wie der 1. September 1939. Man wird überfallen und muss sich irgendwie helfen, und man wäre so dankbar, wenn die Welt einem helfen würde. Das war 1939 nicht der Fall, und man sagte, jetzt müssen wir aber der Ukraine helfen. Das dauerte ein paar Monate. Polen hat ganz viel Militärmaterial, eher so älteres Zeug, in die Ukraine gegeben und sonstige Unterstützung, humanitäre Unterstützung geliefert. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Polen hat keine Reserven mehr in den militärischen Lagern. Und der Diskurs in Polen ist auch deutlich Ukraine-kritischer geworden. Deswegen hält sich auch die Regierung Tusk derzeit ein wenig zurück, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
Mir ist zuletzt ein Zitat des jetzigen polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski eingefallen und aufgefallen. Schon vor etlichen Jahren hatte der gesagt, die deutsche Macht fürchte ich heute weniger als die deutsche Untätigkeit. Bringt's das auf den Punkt?
Da ist vieles dran. Das war ein mutiges Zitat, eine mutige Aussage damals, denn für Polen ist ein militärisch starkes Deutschland immer auch ein gefährliches Deutschland gewesen, das die Existenz Polen vor Risiken gestellt hat. Und heute aber muss man ja eigentlich sehen, dass beide Staaten in verschiedenen Bündnissen zusammen agieren und Deutschland eigentlich keine militärische Gefahr mehr darstellt, auch wenn es von den politischen Rechten in Polen immer wieder so dargestellt wird. Auch in der Peace-Zeit war es Kaczynski, der starke Mann in der Peace, der gesagt hatte, ich will eigentlich keine deutschen Soldaten auf polnischem Boden und auch keine Patriot-Batterien am Flughafen in Rzeszów und andere Dinge. Diese Skepsis ist immer noch da, aber die militärischen Sicherheitsbedürfnisse Polens wiegen sehr viel schwerer, und ich glaube, man wäre heute in Polen vielleicht mit ein bisschen Zähneknirschen doch sehr dankbar, wenn Deutschland mehr tun würde für Polens Sicherheit.
Sie hören das Interview der Woche hier bei MDR Aktuell. Wir reden über die deutsch-polnischen Beziehungen mit dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts, mit Professor Peter Oliver Löw. In der Europäischen Union, in der NATO wird viel auf Deutschland als wirtschaftlich starkem Partner geschaut. Und dennoch, welche Rolle könnte denn Polen jetzt hier einnehmen? Wie könnte diese Rolle aussehen?
Polens Rolle wird von Jahr zu Jahr stärker, weil die wirtschaftliche Entwicklung Polens eine so besonders positive und enorm dynamische ist. Polen hat aufgrund der Lage an der Grenze zur Ukraine eine enorme politische und geopolitische Bedeutung bekommen. Jetzt ist halt auch die polnische Regierung gefragt und auch vielleicht der polnische Präsident. Das sind ja zwei unterschiedliche Lager. Wie geschickt sie agieren, um Polens Stimme in Europa und in der Welt erklingen zu lassen und konstruktiv an der Weiterentwicklung Europas und der Sicherheit Europas zu arbeiten. Und da kommt es auf kleine Schritte an, wie die Konsultation von morgen, wie auch auf große Schritte auf europäischer und auf NATO-Ebene.
Der Präsident ist Karol Nawrocki, und er und die polnische Regierung unter Tusk, man würde untertreiben, wenn man sagen, die verstehen sich nicht besonders gut. Also da knirscht es ziemlich gewaltig. Ist der Präsident insofern eine Belastung oder vielleicht auch eine Chance?
Das kann man noch nicht genau sagen. Er ist noch zu kurz im Amt, und wir wissen noch nicht so genau, in welche Richtung seine Amtsführung gehen wird. Er hat sich in den letzten Monaten als starker Mann der Rechten profiliert. Man kommentiert das mittlerweile so, dass er eigentlich schon zum heimlichen Anführer des rechten Lagers in Polen geworden ist und den immer älter werdenden Jarosław Kaczynski schon ein bisschen ins Off gestellt hat. Aber da muss man sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Nawrocki hätte auf jeden Fall die Chance, Themen zu setzen und vielleicht auch in eine diplomatische Offensive zu gehen, auch gegenüber Deutschland. Da schwebt ja immer das Reparationsthema wie ein Damoklesschwert über den deutsch-polnischen Beziehungen. Hier könnte mit der Legitimation auch der rechten Wähler ins Amt gekommene Präsident Nawrocki mit einer überraschende Initiative auch neue Entwicklungen in Gang setzen.
Es geht um die Reparationszahlungen, die Entschädigungsleistungen für den Zweiten Weltkrieg. Das wird immer wieder aufgerufen, insbesondere in Polen. Wird das auch in den nächsten Jahren immer wieder ein Thema sein müssen?
Das Ganze geht natürlich auf eine Traumatisierung der polnischen Bevölkerung, der polnischen Gesellschaft zurück. Der Zweite Weltkrieg mit seinen 5 Millionen polnischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, davon 3 Millionen polnische Juden, der hat einfach gewaltige Spuren hinterlassen. Und diese Erlebnisse und Erfahrungen werden von Generation zu Generation weitergetragen. Und sie werden auch nicht vergessen, weil sie immer wieder auch politisch instrumentalisiert werden oder durch Erinnerungsrituale jedes Jahr im öffentlichen Raum sind. Und ganz Polen ist übersät von Orten, an denen die Deutschen Polen umgebracht haben, gefoltert haben, zur Zwangsarbeit versklavt haben und so weiter und so fort. Und diese Traumatisierungen bedeuten natürlich, dass man damit auch politisch spielen kann. Das hat Jarosław Kaczynski gemacht, indem er vor einigen Jahren diese Reparationsforderung hat erheben lassen mit einer bewusst sehr hoch angesetzten Summe, 1,3 Billionen Euro. Auch Kaczynski und der polnischen Regierung ist klar, das kriegt man natürlich nie von Deutschland. Aber es ging auch darum, um in Deutschland mal klar zu machen, wie groß diese noch nicht aufgearbeitete Schuld Deutschlands in Polen ist und welche moralische und vielleicht auch finanzielle Verantwortung Deutschland auch heute noch gegenüber Polen hat.
Genügt also der Hinweis aus Berlin nicht, dass das Thema ja eigentlich abschließend behandelt sei?
Aus Berliner Sicht, aus Regierungssicht ist es natürlich die einzig mögliche Antwort, weil man sich Man kann diesen Topf nicht öffnen, Reparationen Polen zu zahlen, hieß ja auch vielen anderen Ländern Reparationen zahlen zu müssen, die im Zweiten Weltkrieg ebenfalls stark gelitten haben. Aber immer nur zu sagen, das Thema ist gegessen und wir machen jetzt gar nichts mehr und schaut zu, wie er zurechtkommt, ist natürlich auch nicht die richtige Antwort. Da fehlt Empathie und es fehlen Zeichen der Hinwendung zu Polen. Schon vor 1,5 Jahren bei den Regierungskonsultationen ist Olaf Scholz damals mit dem Vorschlag eines 200 Millionen Euro umfassenden Pakets humanitäre Geste für die letzten noch überlebenden Kriegsopfer nach Warschau gefahren. Das wurde in Warschau abgelehnt von Donald Tusk, weil man sagte, das ist viel zu wenig. 200 Millionen hier und 1,3 Billionen auf der anderen Seite, das können wir nicht verkaufen in Polen. Denkt euch mal was Besseres aus.
Aber was könnte das dann sein? Also wenn man über solche Geldforderungen in solchen Dimensionen redet, was könnte dazwischen als ein Zeichen des Entgegenkommens durchgehen?
Nun, auch der polnische Präsident Karol Nawrocki hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin vor einigen Monaten schon so eine Brücke gebaut und ähnlich wie Donald Tusk im letzten Jahr schon gesagt, investiert in unsere Sicherheit, investiert in unser Militär, in unsere militärische Sicherheit und wir könnten schauen, ob wir das nicht irgendwie ein bisschen gegeneinander aufrechnen. Da wäre ein Weg, den man beschreiten könnte. Für den bräuchte es den politischen Willen beider Seiten. Und Deutschland müsste bereit sein, bei militärischer Zusammenarbeit sehr auf Polen zuzugehen. Zum Beispiel in Polen zu investieren, in Polen auch Rüstungsgüter zu kaufen, die polnische Rüstungsindustrie zu stärken, ein großes deutsch-polnisches Rüstungsvorhaben auf die Beine zu stellen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Müsste aber parallel dann auch Buch geführt werden und abgehakt werden, welche finanzielle Unterstützung dort möglicherweise geflossen ist, um diese immer wieder auftretenden Reparationszahlungsforderungen irgendwann mal tatsächlich abschließen zu können?
Man müsste zu einer Vereinbarung kommen, die sagt, jetzt lassen wir das Thema Reparation sein. Wir entschädigen euch auf andere Art und Weise, indem wir uns jetzt wirklich um euch kümmern. Letztlich wird das für einen Teil der polnischen Öffentlichkeit, vor allem auch der polnischen Rechten, nie reichen. Da kann man nie genug zahlen. Es wird immer die Möglichkeit geben, sich in die Rolle des gekränkten Opfers zu stellen und zu sagen, ihr habt uns noch nicht genügend gegeben, habt euch noch nicht genügend entschuldigt, macht mal mehr. Aber es braucht politischen Mut, der politischen Entscheidenden, die sagen, jetzt gehen wir diesen Weg, dieser Weg weist nach vorne und wir machen das zusammen.
Zur Sicherheit gehören auch Grenzkontrollen, wie wir sie gerade wieder erleben im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die gehören da zum Alltag. Wie schädlich ist das für die Beziehungen?
Es war von relativ großem Schaden, was so die ganze Sache von Image und deutsch-polnischen so Gefühlslagen anging, dass jetzt plötzlich an einer Grenze, deren Öffnung als eine große Entwicklung in den deutsch-polnischen Beziehungen galt. Auch schon viel früher konnte man natürlich problemlos hin und her reisen zwischen Deutschland und Polen. 2011 kam die Niederlassungsfreiheit für Polen in Deutschland. Das war letztlich die Ankunft Polens in Europa. Und dass man jetzt Grenzkontrollen wieder einführt, ist ein Rückfall. Auf der anderen Seite haben die sich mittlerweile so schon in den Alltag der Menschen hineinbegeben und hat gelernt, damit umzugehen, dass sie nicht wirklich sehr stark stören. Aber sie sind natürlich immer noch ein Ärgernis und ein Hindernis für den Warenaustausch und für das Hin und Her von Menschen, die, sagen wir mal, in Subice leben und in Frankfurt-Oder arbeiten und hin und her müssen.
Und diese Grenzkontrollen waren zunächst von Deutschland einseitig eingeführt worden. Da war die polnische Regierung einigermaßen überrascht. Ist das verdaut?
Ja, Polen hat ja dann auch Grenzkontrollen eingeführt und das auch ziemlich offensiv medial verkündet. Mittlerweile hat man sich da irgendwie arrangiert. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Es hat aber nicht sehr viel verändert an der Migrationsdynamik. Das stand ja im Hintergrund dieser Überlegungen. Es waren nie so große Zahlen von Menschen, die von Deutschland nach Polen abgeschoben wurden oder über die Grenze bugsiert wurden als illegal Eingewanderte. Es waren sehr viel mehr Menschen, die Wege über Polen nach Deutschland und weiter in den Westen Europas suchten. Diese Migrationsströme sind ein bisschen eingedämmt worden, aber das hängt auch zum Teil damit zusammen, dass Polen seine Ostgrenzen besser sichert und von dort weniger Menschen kommen.
Die Gemütslage auf beiden Seiten klopft ja regelmäßig das deutsch-polnische Barometer ab, ist jetzt jüngst wieder erschienen. Wie ist denn das Bild der Polen bei den Deutschen und umgekehrt?
Das Bild hat sich dramatisch gewandelt. Gerade in der aktuellen Ausgabe sieht man, dass die Sympathiewerte, die Zustimmungswerte für Deutschland radikal runtergegangen sind in Polen. Das hängt natürlich mit diesen ganzen Verstimmungen vor dem Hintergrund Reparationszahlungen und dem Nicht-Miteinander-Können der Regierungen zusammen. Auf deutscher Seite ist es längst nicht so deutlich. Da sind die Sympathiewerte nicht wirklich abgestürzt, sondern auf mehr oder weniger demselben Niveau geblieben. Man hat auch den Eindruck, als würde die deutsche Bevölkerung, die deutsche Gesellschaft stärker wahrnehmen, dass Polen zu einem wichtigen wirtschaftlichen und auch politischen Faktor in Europa wird. Man sieht mit einer wachsenden Hochachtung, mit einer wachsenden Anerkennung auf Polen.
Ist das lange unterschätzt worden? Hat man das nicht wahrhaben können in Deutschland, dass in Polen die Wirtschaftsdaten sehr viel besser sind als in Deutschland derzeit?
Na gut, wer genauer hingeschaut hat, hat das schon gesehen. Aber das wird halt immer offensichtlicher. Viele Handwerker und Bauunternehmer und Pflegeheimbesitzer wissen davon, ein Lied zu singen, weil immer weniger Polinnen und Polen bereit sind, nach Deutschland zu kommen, um hier für relativ wenig Geld zu arbeiten. Der polnische Arbeitsmarkt ist viel zu attraktiv geworden. Der hält die Arbeitskräfte, die auch in Polen immer spärlicher werden, dort. Die polnische Regierung hat es vermocht, wirtschaftspolitisch relativ gut zu agieren. Ein gewisser Vorteil ist die Tatsache, dass man noch nicht der Eurozone beigetreten ist und mit einer eigenen Währung, dem Zloty, immer auch feinjustieren zu können, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Gleichzeitig hat Polen eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung, liegt an einem interessanten Ort in Europa, ist ein Binnenmarkt, der groß genug ist, um auch viele ausländische Direktinvestitionen anzulocken. Und Polen hat auch so einen Unternehmergeist entwickelt. Seit den 80er Jahren schon, noch in der Endzeit des Kommunismus, waren die Menschen willens, mit der Hilfe ihrer eigenen Arbeitskraft und ohne Achtung von 8-Stunden-Tagen Dinge zu tun, die eine Dynamik entfaltet haben, wie wir sie in Deutschland zurzeit nicht haben.
Ändert sich in dem Maße auch das Bild, das klischeehafte Bild der Deutschen auf den Polen?
Das deutsche Bild über Polen wandelt sich, während man früher auf Polen herabgeschaut hat und immer noch das Schlagwort von der polnischen Wirtschaft im Umlauf war und man meinte, das Verlotterte und das zur Arbeit Unfähige, das man in Polen irgendwie sah. Mittlerweile, wenn man von polnischer Wirtschaft redet, ist das ein positiv besetztes Bild. Polnische Wirtschaft, das heißt blühende Landschaften, das heißt dynamische Unternehmen und wirtschaftlicher Erfolg. Da hat sich schon einiges geändert. Und dass man eher positiv sehen könnte.
Sagt der Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Professor Peter Oliver Löw, über die deutsch-polnischen Beziehungen. Danke für diese Einblicke.
Ja, sehr gerne, Herr Kochale.